Nach Ansicht unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel ist die ökonomische Krise ausgestanden. Die Arbeitslosigkeit würde zunehmend geringer, die Familien hätten zunehmend mehr Geld zur Verfügung und der Wirtschaftsaufschwung sei vollendet und bei den Menschen angekommen. Wenigstens sagt sie das bei ihrer Neujahrsansprache. In jenen weihevollen Momenten der Besinnung auf das Ganze lässt sie einen ökonomischen Optimismus erstehen, der jeder realen Analyse der Volkswirtschaftler und der Wahrnehmung der Bevölkerung widerspricht. Nach Ansicht eines Großteils der deutschen Bevölkerung, laut Allensbach-Umfrage über 80% der Befragten, geben diese an, vom Wirtschaftsaufschwung persönlich nichts zu haben. Die Wissenschaftler werfen ihr vor, die Chance zu verpassen, die Wirtschaft durch Steuernachlässe zu sanieren und sie vermittels der aktuellen Mehreinnahmen aus dem Export gegen die Verschärfung der kommenden Krise, die schon jetzt klar abzusehen seien, zu stärken. Doch unter dem Gewicht der Staatsverschuldung geht es dem Staat weniger um das Leben der Besitzlosen, sondern eher um Anteile am Erfolg der Finanzmärkte.
Friedrich Engels beschrieb das schon 1884. Die Demokratische Republik weiß offiziell nichts mehr von Besitzunterschieden. In ihr übt der Reichtum seine Macht indirekt, aber umso sicherer aus. Einerseits in der Form der direkten Beamtenkorruption, wofür Amerika klassisches Muster ist, andererseits in der Form der Allianz von Regierung und Börse, die sich umso leichter vollzieht, je mehr die Staatsschulden steigen.
Von daher bekommt die Staatsgewalt einen besonderen Geschmack. Die Staatspleite, die 2002 aus der Kapitalspekulation entstanden war, führte dazu, dass der Staat selbst spekuliert und die Bevölkerung in seine Spekulation auch noch einbezieht, zum Beispiel durch die Riester-Rente, und sie als Bürgschaft, als Faustpfand seiner Gewalt dem Kapital andient. Nur darin sind Staatsanleihen und Verträge über zukünftige Entwicklungen im ökonomischen Sinn gedeckt. Aber das verlangt in Krisenzeiten vor allem eine stringente und effiziente Ausstattung dieser Staatsgewalt. Der Staat muss sich dem Kapital gegenüber proper geben, seine Bürger und deren Probleme mit der verschärften Krisenlage im Griff haben. Und das ist schwierig, wenn hierfür die Mittel in der Staatskasse knapp sind. Mit der Verschärfung der Krisenlage und Arbeitslosigkeit und der Minderung des Sozialvermögens verschärfen sich auch die existenziellen Konflikte der Besitzlosen. Ihre Aggressionen werden deutlicher und werden auch immer deutlicher wahrgenommen. Sie werden aber vor allem befürchtet, weil sie von einem Ende des allzeit Machbaren künden. Gemessen an dem, was dem Staat in seiner Krise noch bevorsteht und was er mit der Bevölkerung vorhat, erscheinen sie als wesentliches Problem, besonders weil sie in die Bevölkerung überhaupt streuen und auch dort Staatsverdruss und Aggressivität bestärken können. Ohne eine Verstärkung der Ausstattung der Staatsgewalt ist zu befürchten, dass die allgemeine Verdrossenheit mit dem Staat und der ökonomischen Lage um sich greift und immer mehr Menschen erfasst, sie vielleicht sogar zu einem Bewusstsein über deren Gründe anstößt. Der demokratische Staat bekommt Angst vor seinem angeblichen Souverän, dem sogenannten Volk. Und solange er kein Geld hat, um dieses zu beruhigen, bleiben ihm nur Gesetze. Das ist aber weniger durch die bisher gewohnte Staatsrationalität möglich. Es braucht hierfür nicht nur tiefergehende Argumente, sondern auch eine neue Qualität von Begründungen. Objektiv funktioniert der Staat nicht mehr. Es muss also subjektiv was hinzukommen, an dem sich alle beteiligen können. Dafür gibt es altbewährte Mittel. Das Wichtigste davon ist das Spiel mit der Angst der anderen. Die Verschärfung der Existenzangst und die Besorgnis um den kulturellen Selbsterhalt, die Angst vor dem Untergang des Abendlandes oder einem vermeintlichen Kampf der Kulturen. Darin findet die Rechtsgläubigkeit schnell einen Trost, denn dagegen kann man sich mit staatsmächtiger Gewalt stellen. Von einer anderen Seite her droht weitaus größere Gefahr. Die gesellschaftlichen Dysfunktionen verraten nämlich vor allem auch die Gründe der Krise, denn Probleme mit dem Geld sind immer auch Probleme des Gelds, welches offenbaren muss, dass es nicht nur Zahlungsmittel ist, sondern vor allem Kapital darstellt. Warum sonst können Menschen zu verlängerten Arbeitszeiten gedungen werden, wo immer weniger Arbeit da ist? Das bringt doch viel Ärger und soziale Konflikte mit sich. Ist der Staat so blöd, da mitzumachen und nicht einfach die Gesetze zugunsten einer Minderung sozialer Konflikte zu schaffen? Wäre das alles nicht ganz einfach gelöst, wenn alle Menschen weniger arbeiten müssten und einen größeren Anteil am Mehrprodukt ihrer Gesellschaft hätten?
Was Geld wirklich ist, das wissen die wenigsten. Die Leute haben eher Angst vor dem, was ohne Geld alles geschieht, was also dort geschieht, wo die Armut sprichwörtlich ausgebrochen ist, wo keine Einkünfte mehr möglich sind und Familien um ihren vermeintlichen Selbsterhalt durch Arbeit betrogen werden. Das geht aufs Ganze, besonders auf die Kinder und die Jugendlichen. Und das hat sich extrem verschärft. Musste zum Beispiel in den 70er Jahren nur jedes 70. Kind in einem Sozialhilfehaushalt aufwachsen? So ist es inzwischen jedes 6. Kind. Und wo in einer Gesellschaft mit einem Überangebot an Konsumgegenständen und Möglichkeiten kein Geld vorhanden ist, kommt es leicht zu Gewalt und Aggressionen, besonders bei jenen Jugendlichen, die aufgrund ihrer sozialen und kulturellen Lage keine Chancen für eigene Entwicklungsmöglichkeiten ihres Lebens sehen können. Das Brutalste ist die Hoffnungslosigkeit. Mit ihr verbreitet sich Resignation, Gewalt und Gleichgültigkeit. Solange jemand hinreichend viele Geldeinkünfte hat, kann er seine ins Private hinein abgetrennte Individualität noch irgendwie hinnehmen und vielleicht hier und da genießen. Wo solche Einkünfte aber ausbleiben oder schon gar nicht zu erwarten sind, da schlägt diese Isolation und die darin treibende eigene Wertlosigkeit unmittelbar als nackte Lebensangst durch und erzeugt einen inneren Druck, der als permanente Erregung in dem betroffenen Menschen verbleibt und zum Dasein in einer Randgruppe zwingt. Dort sind die Kämpfe nicht geringer als sonst. Männer und Frauen verprügeln sich, sperren sich aus und verzweifeln, oft mit Drogen und Alkohol. Am Ende stehen dann immer die Schwächsten, die Kinder, die keine Zuwendung mehr erfahren und manchmal auch vollständig im Stich gelassen werden. Über die Medien wird offenkundig, dass einige sogar mitten in einem der reichsten Länder der Erde verhungern müssen. Sie zeigen besonders vorzüglich das entsetzliche Resultat einer rasant anwachsenden Kluft zwischen Armut und Reichtum und machen das Entsetzen in jeder Wohnstube prominent, greifen es heraus und lösen es von seiner Herkunft und meist auch von seinen wirklichen Verhältnissen. Vor allem trennen sie es von seiner gesellschaftlichen Substanz ab.
Das Entsetzen geht dann schlagartig und plötzlich alle an. Es muss schnell einen Täter erkennen lassen, den man fassen, totalisieren und dann schließlich in irgendeiner Strafkammer verurteilen und wegstellen kann. Jene, die ihren Verpflichtungen nicht mehr nachgehen konnten, weil sie in völlige Isolation und auch Selbstisolation, in eine Abtrennung von sich selbst geraten waren, werden schnell an den öffentlichen Pranger gestellt, weil sie ein Exempel des Bösen sind und dieses auch an ihnen statuiert werden soll. So denken vor allem die, deren Gleichgültigkeit auf höherer Ebene verkehrt, die Gemeinpersönlichkeiten des guten Lebens, also die Vertreter der menschlichen Güte schlechthin. Es ist das Bildungsbürgertum und dessen Abkömmlinge, die Staatsagenten, sprich die Politiker und die politische Klasse. Die wollen lieber ihre elitären Zukunftsvorstellungen und Erwartungen weiterbringen, als mit solchem Abschaum, wie das die Nazis nannten, noch wirklich zu tun zu haben. Es soll daher eine persönliche Macke sein, eine individuelle Eigenschaft, die ihrer gesellschaftlichen Natur entledigt werden muss, eine wild gewordene Natur, ein Wolf in der Innenwelt von Menschen, damit solche Armut, die nicht sanft und gebeugt daherkommt, sondern die grässliche Fratze totaler Hoffnungslosigkeit offenbart, niedergemacht werden kann. Um die eigentümlichen Entwicklungen einer solchen Gesellschaft zu verschleiern, muss daher eine abartige Natur festgestellt und festgehalten werden, wodurch dann schnelle Abhilfe durch Ausgrenzung und Staatsgewalt geschaffen werden kann. Das gesellschaftliche Übel als solches wird vollständig ausgeblendet und ersetzt durch üble Persönlichkeiten oder wild gewordene Fremdkulturen, welche den hervorragenden Grund zu einer allgemeinen Verunsicherung hergeben sollen. Durch die Kulturalisierung von vermeintlich unguten Einflüssen zu einer Antikultur, zu einer Kultur des Bösen, entsteht alleine durch diese Negativsetzung auf der anderen Seite eine Gemeinschaft der Guten, die eben dadurch gut sind, dass sie das so geschaffene Böse bekämpfen. Und da gibt's vor allem ein Mittel, die staatliche Exekution des Bösen durch das verschärfte Statut der inneren Sicherheit durch Gesetzgebung und Gewaltverstärkung. Das macht dann die Grundlage eines rechten Staatsverständnisses aus und deckt sich mit diesem. Wo sich Aggressivität öffentlich zeigt, wird dies als Grund für ein persönliches Übel in einer an und für sich guten Gesellschaft angesehen. Und wenn die Gesellschaft wirklich in einer üblen Lage ist, da werden dann die rechten Politiker in diesem Sinn auch offen populistisch. Die Medien werden in ihrem gesonderten Interesse nach Popularität allgemein bestärkt, ihre Bilder und Töne als Authentizität der Wirklichkeit schlechthin dargeboten. Eindrucksvolle Videoaufzeichnungen von einzelnen Gewalttaten sind das beste Mittel zur Beschwörung einer notwendigen Verschärfung von Staatsmacht. Die Medien verschaffen damit schon aus ihrem eigenen Wirkungsinteresse heraus die Prominenz eines Gewaltszenarios, das den wirklichen Dimensionen entzogen ist und im Rampenlicht moderner Television zum Schaubild für Staatssicherheit, zur Schautafel rechter Staatslehre hergenommen wird.
Nicht von ungefähr kommt daher die momentane Diskussion über innere Sicherheit, über verschärfte Lauschangriffe auf Computerdaten, Vorratsdatenspeicher und sogenannte Erziehungscamp und schnelle Ausweisung, wodurch die Ausländer- und Jugendkriminalität bekämpft werden soll. Die wirklichen Grundlagen hierfür sind äußerst dürftig. Behauptet wird eine Zunahme an Jugendkriminalität, die ist aber seit Jahren nicht wirklich angestiegen, sondern im Großen und Ganzen sogar ziemlich gesunken. Raub durch Jugendliche um 21%, Mord und Totschlag um 30%. Nach wie vor sind weniger als 5% der Jugendlichen überhaupt in Gewaltkonflikte und Kriminalität verwickelt, obwohl sich ihre objektiven Chancen auf angemessene Ausbildung und Berufsaussichten gemindert und sich ihre Armutsanteile stark verschärft haben. Ein Bericht aus 5 Bundesländern für die Innenministerkonferenz kommt zu dem Ergebnis, dass die tatsächliche Kriminalität im Jugendbereich weder quantitativ noch qualitativ angestiegen sei. Vielmehr bewege sich die Zahl der tatsächlichen Delikte auf einem relativ konstanten Niveau, wie unter anderem auch sogenannte Dunkelfeldstudien und Auswertungen von Statistiken aus der Versicherungswirtschaft ergeben haben. Lediglich die Gewalt der Straße, die Körperverletzung als solche, ist um 58% gestiegen, davon zur Hälfte durch Migranten. Der Großteil der anderen Hälfte, also der Deutschen, betrifft Migrantenkinder. Die gesetzlichen Grundlagen für harte Bestrafung sind längst vorhanden. Schon für 18-Jährige steht auf schwere Körperverletzung bis zu 5 Jahre Gefängnis, auf Mord 15 Jahre. Und die hochgeputschten Intensivtäter, für die Erziehungscamps eingerichtet werden sollen, stellen überhaupt nur einen Personenkreis von 502 Menschen dar, geradezu lächerlich für den ganzen Rummel, der so tut, als gäbe es hierzu kein bestehendes Recht und Gesetz und als müsse man diese Leute fürchten wie die Pest. Die mediale Prominenz der Themen steht in keinem Verhältnis zu ihrer wirklichen Bedeutung. Auch glaubt in Wahrheit niemand an die gewaltlindernde Wirkung einer Strafverschärfung. Professor Christian Pfeiffer von der Uni Köln hat bewiesen, dass unter denselben sozialen Bedingungen von Einkommen und Bildung zwischen Ausländern und Deutschen hinsichtlich ihrer Kriminalität kein Unterschied auszumachen ist, dass also das wesentliche Problem die soziale Lage der Menschen sein muss. Eine Verschärfung des Strafmaßes würde nichts erbringen, weil zum Beispiel bei schweren Körperverletzungen dem Bewusstsein meist unzugängliche Erregungen treibend sind. Davon können auch die beanspruchten Aggressionstherapeuten berichten. Außerdem liege der Anlass solcher Vorschläge wohl eher in den fehlenden Staatsmitteln. Auch der ganz gewöhnliche Rechtsvollzug leide unter dem Mangel an juristischem Personal und entsprechender Ausstattung. Das ginge in alle Bereiche des schlecht finanzierten deutschen Rechtssystems hinein. Es wird in den politischen Auseinandersetzungen getäuscht, gelogen und verzerrt. Was ist da los, wenn die Berichterstattung und Beachtung über die Notwendigkeiten einer neuen Sicherheitspolitik so geradlinig an der Wirklichkeit vorbeischrubben will?
Eine rechte Politik ist nicht wirklich wegen der Gewaltkriminalität um die Finanzmittel des Staates besorgt. Sie braucht überhaupt einen starken Staat, weil sie die gesellschaftlichen Probleme in den Menschen überhaupt sehen will, die nur durch staatliche Autorität zu bändigen seien. Sie baut auf die Ordnung des Ganzen, auf die gegliederte Totalität einer gesellschaftlichen Institution und verlegt die Lösungen in eine bestimmte Staatskultur hinein, die gegen den Wildwuchs durchgesetzt werden müsse. Ein rechter Staat ist immer ein pädagogischer Staat. Man braucht also im Grunde den starken Staat nicht einfach gegen ein paar Kriminelle, sondern für alles, was rechte Politik ausmacht. Jede einzelne Begründung hierfür ist aus den aktuellen Bildern und Diskussionen entnommen, je nach ihrer aktuellen populistischen Wirksamkeit. Von daher macht man auch keinen großen Unterschied zwischen körperlicher Gewaltanwendung durch Migranten oder Deutsche oder Terrorismusbedrohung. Und also wurde mit dem Thema innere Sicherheit und einer entsprechenden Gesetzesvorlage letztes Jahr mal wieder begonnen, die nun weiter vorangetrieben werden soll. Gemeint ist damit nicht etwa die Existenzsicherheit der Menschen, sondern die Sicherheit der bürgerlichen Institutionalität, der Schutz des Staates, der Einsatz von Staatsgewalt zur Kontrolle und Züchtigung der privaten Lebensbereiche gegen die gesellschaftliche Verwilderungen, die angeblich aus diesem Bereich her verursacht sein sollen. Auf dem Dreikönigstreffen der CSU in München wurden zur Begründung einer politischen Wende ganz grundsätzliche Positionen herangezogen und bedacht. So kam es, dass der Münchner OB-Kandidat der CSU, Josef Schmid, in Anwesenheit des Bundesinnenministers Schäuble endlich mal den Unterschied von rechter und linker Politik erklären dürfte. Hört das selbst mal rein, es ist kein Kabarett von Gerhard Polt, es ist wirklich das Original.
Die Linken kommen von der Gesellschaftslehre, vom Weltbild eines Karl Marx her. Was hat das bedeutet? Was hat Karl Marx gesagt? Er hat gesagt, alle Menschen sind gut. Und was da schlecht ist in unserer Gesellschaft, das kommt durch den gesellschaftlichen Güterbau, weil Menschen ausgebeutet werden. Dadurch entsteht dann in sozial schlechten Milieus Kriminalität. Allein dadurch passieren dann gewaltdelikte Straftaten. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, das war der Satz. Aber der Mensch ist grundsätzlich gut und deshalb darf man alles nur daran setzen, permanent bei ihm anzusetzen, seine Position zu verbessern. Und auf der anderen Seite das christlich-abendländische, konservative Welt- und Menschenbild, das hat gesagt, Homo homini lupus. Der Mensch ist des Menschen Wolf, der Mensch ist des Menschen Feind. Also das Schlechte, das Böse, auch die christliche Lehre, steckt ja auch in jedem Menschen. Und es gibt eben auch Menschen, die nicht mehr zu erziehen sind. Und das ist der genau der entscheidende Unterschied. Basierend auf diesem Weltbild, das wir für das Richtige halten, kann man dann nicht bei der 200.000. erzieherischen Strafe stehen bleiben, sondern wenn jemand alle Chancen in seinem Leben verpasst hat, wieder auf einen rechten Weg zurückzukehren, dann ist die Sicherheit, die Unversehrtheit der rechtschaffenden Bürgerinnen und Bürger, der Münchner und Münchner, höher zu bewerten und dann gehört er in der Tat weggestellt.
Es ist ja erstmal pure Comedy, wie Josef Schmid sein Marx-Verständnis entblödet hat. Aber man sollte doch mal rekapitulieren, was er über seine richtige Staatsphilosophie sagt, um genauer zu verstehen, was für einen Unsinn er da bei Weißwurstfrühstück mit Brezeln und Bier verzapft hat. Es sind Weisheiten, die eigentlich zu Beginn der Aufklärung im frühen 17. Jahrhundert verbreitet worden waren. Herr Schmid sagt es ja selbst, Homo homini lupus, der Mensch sei des Menschen Wolf. Und damit bezieht er sich auf die Staatstheorie von Thomas Hobbes und zugleich auf die christliche Lehre von Sünd und Schuld. Das geht zwar durchaus zusammen, aber es gibt sich hieraus vor allem ein Menschenbild des geläuterten Menschseins, des Menschen, der sich aus Wildheit, Sünde und Schuld emporhebt zu höherer Bestimmung, wodurch sich quasi aus seiner menschlichen Natur und Gierde die natürliche Grundlage eines jeden Staatswesens begründen lässt. Der Staat ist die Vernunft gegen das Menschentier. Das sind die Grundlagen einer altvertrauten Staatspädagogik, die besonders zur Krisenzeit gern angewandt wurden und damit einen Zeitenwechsel eingeläutet hatten. Des Menschen Unnatur sei des Staates Macht. Behauptungen über das menschliche Wesen und dem diesen entsprechenden Staat sind nicht Bestandteile einer allgemeinen Ideologie, der Logik von Ideen zur Wirklichkeit, sondern Behauptungen zu einer dem Menschen angemessenen Staatskultur sind also Kulturphilosophie, wie sie besonders von Empiristen und Phänomenologen aufgestellt wurden und werden. Thomas Hobbes hatte daraus eine ganze Staatstheorie gemacht, wonach jeder einzelne Mensch durch sein Unvermögen, sich auf andere Menschen wirklich beziehen zu können, diesen also überhaupt als Mensch, als Wesen seinesgleichen zu erkennen, den Staat nötig habe, der ihm sittliche Notwendigkeiten, die alleine aus der Staatsraison entstehen, auferlegt und das Staatswesen als höchste sittliche Gewalt sicherstellt. Hobbes hatte diese Auffassung ausdrücklich auf einen absolutistischen Staat, auf einen Staat mit einer absoluten Herrscherpersönlichkeit bezogen und ist für diesen auch eingestanden. Nur unter solcher Bedingung kann diese Behauptung überhaupt auch wahrgemacht werden. Wie sonst soll sich eine Staatsraison ergeben, wenn sie doch nur unmittelbar menschliche Vernunft wäre? Der Staat begründet sich damit zwangsläufig aus einer höheren Bestimmung, aus einem übermenschlichen Wesen. Das ist immer noch eine implizit feudalistische Grundposition, die auch dann fortbesteht, wenn dabei von einem Vertrag zwischen Volk und Herrscher gesprochen wird. Ohne Gottes Gnade oder einem finalen Prinzip, zum Beispiel einem Heilsgedanken oder einem Erlöserglauben, lässt sich keine Herrschaft dieser Art begründen. Nur indem den Menschen auch allgemein Vernunft abgesprochen wird, lässt sich sowas sagen. Ein Staat dieser Art errichtet sich daher auch immer durch eine allgemein personifizierte Unmenschlichkeit, in welcher alles Unartige, was der aktuellen Krise entspricht, hineinprojiziert wird. Zum Beispiel der gewalttätige Ausländer, der Zigeuner, der Schwule, der Jude und so weiter. Das hat mit der landläufigen Vorstellung zu einer Demokratie eigentlich nichts zu tun, widerspricht aber auch nicht den staatspolitischen Grundlagen einer repräsentativen Demokratie. Der Staatsvertrag besteht hier aus einem Repräsentationsvertrag, wonach der Gewählte zwar aus einer Abstimmung hervorgeht, aber nichts damit Bestimmtes weiterzutragen hat, sondern lediglich seinem sogenannten Gewissen folgen darf. Man könnte es auch Willkür nennen. Die Systematik des Kapitalverhältnisses legt dann sowieso die entsprechenden Entscheidungsnotwendigkeiten vor und so muss er also sowieso dem allgemeinen Trieb der Verwertungslogik folgen. Die CSU verbindet den Wolfsmenschen mit den Grundlagen des Christentums. Demnach haben die im Einzelnen oder Vereinzeltsein immer sündigen Menschen eine hierüber erhabene Allgemeinheit wie eine Art Gottesgebotenheit nötig. Auch das hat es schon mal gegeben, wenigstens als Einstiegsdroge der Gottergebenheit in den deutschen Nationalsozialismus. Die katholische Kirche hat es später gereut, aber sie wird inzwischen anscheinend auch schon wieder vergesslicher. Ein absoluter Herrscher gerät immer schnell in Konkurrenz zu Gott, das sollte sie eigentlich wissen. Aber es geht ja jetzt erstmal nur um den Einstieg, um die sicherheitspolitische Zwangsstruktur, durch welche die Staatspädagogik sich ihre Züchtigungsmittel schneidert. Um Staatspädagogik geht es letztlich. Das war mit Hartz IV schon so und wird nun angesichts des Terrors erst so richtig entfacht. Wie gut, dass es den Terror gibt, denn es kann der Staat sich selbst am besten verfestigen, wenn sein Terror als notwendige Reaktion auf den Terrorismus überhaupt erscheinen kann. Auch das gab es ja schon und das spricht dann schließlich auch der Schäuble stringent aus. Es geht um die pädagogische Hoheit des Staates, um das kulturalisierte Strafrecht, das der Staat aus einer Selbstmystifikation zu einem kulturellen Gemeinwesen, zu einem Kulturstaat begründet. Hören wir dazu Schäuble selbst.
Seine alte Erfahrung, darüber haben wir schon vor Jahrzehnten immer wieder streitig diskutiert, dass man Kriminalität am Anfang bekämpfen muss und nicht am Ende der Karriere. New York war vor Jahrzehnten eine Stadt, von der die Fachleute geschrieben, die sei hoffnungslos den Verbrechen hineingefallen. Dann kam ein Bürgermeister in New York, Herr Kriani, der hat gesagt, null Toleranz. Es fängt mit der Verwahrlosung an. Das war die Theorie der Broken Window. Wenn die erste Fensterscheibe in einer ansonsten geordneten Straße zerbrochen ist und sie wird nicht innerhalb eines Tages wieder repariert und dann fängt ein Prozess der Verwahrlosung an, an dessen Ende dann Mord und Totschlag steht. Und deswegen muss man bei der zerbrochenen Fensterscheibe anfangen und nicht erst, wenn der Mord und Totschlag passiert ist. Und das ist für mich das. Und dann muss man natürlich die Menschen, wenn sie gegen Gesetze verstoßen haben, wenn sie die Straftat gemacht haben, und Jugendliche und Erwachsene versuchen auf den Weg zurückzuführen. Deswegen sehe ich gar nicht so sehr
da sind wir ganz derselben Meinung, den unterschiedlichen Strafen und erzieherischen Maßnahmen. Gehört zur Pädagogik, gehört auch Strafen, das weiß man auch. Wir Menschen sind so. Das ist die Doppelnatur des Menschen. Wir haben das Spiel zu Recht. Das hat mir sehr gefallen. Am Dreikönigstag darf man das ja vielleicht auch sogar in München. Daran an das christliche Menschenbild. Ist ja doch ganz gut. Die Doppelnatur des Menschen, dass wir zur Freiheit gerufen sind. Dass wir fähig sind, Freiheit wahrzunehmen. Aber dass wir natürlich alle auch immer theologisch in der Sünde verstrickt sind. Dass wir auch in der Gefahr sind, wir Menschen, so wie wir Menschen sind, gegen das zu verstoßen und sich daran zu halten, dass wir für richtig haben. Deswegen brauchen wir das Recht, das Gesetz und den Rechtsstaat. Und die Gesetze, und die Gerichte und die Polizei, die das entscheiden. Und deswegen ist es auch so, das weiß man auch aus, weiß man von sich selber, weiß man von der Erziehung von Kindern. Man muss gelegentlich schon auch mal richtig erfahren, halt, so geht es nicht weiter. Es geht nicht immer nur mit guten Zureden, sondern man muss gelegentlich den Menschen auch Grenzen aufzeigen. Und deswegen ist kein Gegensatz. Erziehung ohne klare, konsequente Haltung ist keine Erziehung, sondern führt nur ins Elend.
Es wird also deutlich ausgesprochen, worum es geht, um den Staat als Funktionär einer Volkserziehung. Er soll es sein, der seine Bürger in gute und schlimme einteilt, indem er Sonderbehandlungen entwickelt. Natürlich reicht das bestehende Gesetz zur rein bürgerlichen Handhabe von Kriminalität längst aus. Es geht nicht um die bloße Durchsetzung der Exekutiven. Es geht auch um eine Kanalisierung des Volkszorns bestimmter Kreise zugunsten einer Akzeptanz, Wahl und Unterstützung von Staatsgewalt schlechthin. Dies zwar aus gänzlich anderen Gründen nötig, aber sie funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen, damit das untergehende Boot der Staatskultur gerettet, die Macht des Bösen bekämpft werden könne. Die kleinen Staatsagenten, die Helfer und Helfershelfer der Anpassung sollen den Großen ausdrücklich politisch beistehen und umgekehrt. Es soll eine Art Volksbewegung, eine Bewegung der wahren Kultur und Zivilisation werden. Es geht im Grunde ausschließlich um die Selbstversicherung der Staatsgewalt, die im Hinblick auf immer unsicherere Zeiten aufgerüstet werden soll. Schäuble und Roland Koch wissen das und sind auch von ihrer Partei dazu bestimmt worden, einen Rechtsrutsch der CDU zu bewirken. Die Große Koalition hat sich längst aufgegeben und spekuliert schon auf Neuwahlen. Aber es geht nicht nur um Wählerstimmen, sondern auch um eine Staatsräson, die heute vorbereitet, was ihr morgen nötig ist, die glaubt, dass sie die Probleme mit der Staatsschuld und den Mindereinnahmen des Staates und den Abbau der Sozialleistungen in den Griff bekommt, wenn die Bürgerinnen und Bürger zu immer mehr Verzicht, Kontrolle, Selbstdisziplin und Mehrarbeit bereit sind. Die eigentlichen Sachverhalte werden in der CSU-Veranstaltung auch gar nicht genau benannt. Das wäre vielleicht auch dort zu konkret. Aber immerhin wurden einige davon so aufgeführt, dass ihnen jeder brave Staatsbürger zustimmen kann, besonders dem konkreten Erziehungsakt, der möglichst schnell, zum Beispiel die Ausweisung von kriminellen Migranten als Strafe auf den Fuß, folgen und keine rechtsstaatlichen Umwege mehr haben soll, zum Beispiel durch das allgemeine Ausländergesetz. Abschiebung soll schon bei einfacher Kriminalität möglich, das Volk schnell und unmittelbar vom schlechten Ausländer befreit werden. Das hat Folgen nicht nur für das Leben ganzer Familien, worin ein Mitglied betroffen ist, sondern für das ganze Kulturverständnis in einem Einwanderungsland. Aber das ist nur ein Teil der Pläne. Es soll per Vorbeugegesetz eine Serie von Generalverdächtigungen entwickelt werden, denen jeder Staatsbürger unterworfen wird. Der Staat errichtet sich immer deutlicher gegen einen Teil der Bevölkerung und stabilisiert vor allem seine Eliten sowohl im Bürgertum wie auch die Anpassung von Besitzlosen an die herrschenden Besitzverhältnisse verstärkt. Sie alle sollen an der Volkserziehung beteiligt werden, als Agenten des schönen und guten Lebens in einer braven Staatskultur, zumindest in der Vorstellung und Aussicht. Hierfür rüstet der Staat sich auf zu einer Agentur der Kontrolle und Disziplinierung seiner Bürger. In der Generalverdächtigung seiner Bürger als Ansammlung von Wolfsmenschen bestimmt er die wahre Staatskultur. Und mit hieraus abgeleiteter Eigenschaft und Herkunft von Menschen begründet sich staatlicher Rassismus. Der Staat kann sich gegen den verdächtigen Menschen anders verhalten als gegen den Unverdächtigen, wenn er ihm auch schon im Vorhinein Persönlichkeitsmerkmale zuordnen kann. Die Art staatlicher Persönlichkeitsbestimmungen wird zum Rechtsverständnis und zum Rechtsverhältnis gegen eine Unart von Personen, die sich dem nicht beugen wollen oder können. Durch die damit bestimmte Hierarchie von Angepassten gegen Unangepasste entsteht ein ungemein existenzieller Anpassungsdruck und es werden aus der Klasse der Besitzlosen zwei Klassen, die sich vor allem kulturell unterscheiden. Angepasste Kultur wird zur Leitkultur, Anpassung wird mit relativem Wohlstand und Machtbeteiligung belohnt, Ohnmacht durch kulturelle und juristische Absonderung bestimmt, vor der sich jeder fürchten muss. Durch seinen Rassismus gewinnt der Staat sein mächtigstes Disziplinierungsinstrument, mit dem er die einen durch die anderen bedroht und Ressentiments schürt und vollstreckt. Auch wenn sie objektiv in gleicher Lage sind, erscheinen sich die einen dann doch besser als jene, die ihrer Lage nicht mehr entkommen können. Aber es soll dennoch jeder wissen, dass er unter einer objektiv mächtigen Knute steht. Und das Gefühl kann er auch jetzt schon haben.
Seit dem 1. Januar ist die Vorratsdatenspeicherung legal und schon voll im Gang. Die Internetprovider müssen alle Daten, welche die Internetnutzer hinterlassen, also besonders ihre E-Mail-Adressen und deren Verbindungen mit Uhrzeiten, für 6 Monate speichern und dem Staat auf Anfrage zur Verfügung stellen. Die Staatsanwälte, das Finanzamt, die Sozialbehörden und die Richter können hierauf jederzeit zugreifen, ohne dass jeder Betroffene davon erfahren wird. Die Rechtslage ist damit völlig umgekehrt. Nicht der Verdacht verlangt nach Beweisen, sondern der Verdächtige muss sich um seinen Unschuldsbeweis bemühen, um nicht in einen dubiosen Zusammenhang zu geraten. Alle seine sonstigen Daten wie Fingerabdrücke und Passfotos stehen ja schon entsprechend zur Verfügung, wenn er einen neueren Ausweis hat. Und auch die Zuordnung zu den Meldeunterlagen ist einfach und legal geworden. Die volle Datenerfassung ist längst schon über die bisher gängigen Grundlagen hinaus entwickelt. Das bestätigt sogar der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Es kann noch hinzukommen, dass der Staat auf den Festplatten der Internetnutzer nach Intiminformationen wühlen kann oder Trojaner in den Computer einbringt. Schließlich hätte er ein Recht dazu, die geregelte Abfrage auch von dort zu einem gegebenen Anlass von selbst zu starten. So will es jedenfalls Schäuble. Und auch an einer Strafverantwortlichkeit wird gebastelt, zum Beispiel um die Zuordnung des Alters für das Erwachsenenstrafrecht. Ebenso an einer neuen Art von Strafverfolgung, den sogenannten Erziehungscamps.
Die Website German Foreign Policy beurteilt dies so: Mit der Errichtung von Lagern für straffällig gewordene Heranwachsende nähern sich die innenpolitischen Repressionsbemühungen der Berliner Regierung historischen Vorläufern. Die Einrichtungen, die offiziell mit englischer Bezeichnung versehen werden, Camps, um nicht Erinnerungen an die Lager der NS-Zeit zu wecken, werden besonders mit ausländischen Heranwachsenden in Verbindung gebracht und als Alternative zu deren Abschiebung gehandelt. Sie erweitern das bestehende Netz von Lagern zwecks Sammlung in Deutschland nicht erwünschter Ausländer. Die Debatte um die neuen Einrichtungen, die stark rassistische Züge trägt, wird besonders vom Ministerpräsidenten des Bundeslands Hessen forciert, der im Wahlkampf von Stimmverlusten bedroht ist. Sie ist jedoch nach Auskunft eines Berliner Regierungssprechers langfristig und bundesweit angelegt. Während Experten die Einrichtung von Lagern weithin ablehnend und Missstände bei der Bekämpfung von Kriminalität auf die systematische Umschichtung von Staatsmitteln zu Ungunsten von Justiz und Sozialwesen zurückführen, werden die Vorhaben von deutschen Neonazis begeistert begrüßt.
Die CSU und der Großteil der CDU haben sich darauf schon festgelegt. Die menschenverachtenden Maßnahmen dieser Erziehungscamps in den USA kann jeder in den Sendungen von NTV nachvollziehen und über deren kulturpolitischen Zweck nachdenken. Die Entwicklung einer Staatskultur wird von einer moralischen und kulturellen Spaltung der Bevölkerung getragen. Um den Sicherheitsgaranten gegen den Menschenwolf, jenen Gott des guten Bürgers, zu schaffen, worum sich die CSU bemüht, kann die gewöhnliche Rechtsprechung nicht hinreichen. Dazu ist ein hoheitliches Kriterium für die Ausgrenzung von Bevölkerungsschichten aus der angepassten Bevölkerung nötig, eine übermenschliche Selbstbestimmung des Staates. Die Begründung verläuft über die Bedrohung eines hoheitlichen Ganzen, das in der Kultur gefasst wird. Dadurch wird zu einem politischen Ganzen, das mit dem Staat gleichgesetzt wird. Und die Kulturbedrohung kann auf diese Weise als Staatsbedrohung erscheinen. So behauptet sich der Rechtsstaat nun besonders als Kulturstaat, der als Bewahrer der Zivilisation politisch bewährt werden soll, eben als gut gerüstete Gewalt gegen die Feinde der darin zusammengefassten Kultur. Es muss nicht mehr die Religion sein, durch welches ein übermenschlich bestimmtes Wesen dem Staat zur Seite geht, das kann noch besser die Kultur. Darauf ist der deutsche Staat längst schon wieder vorbereitet. Begreift er sich doch schon seit Jahrzehnten offen als Kulturstaat, wiewohl er sich als laizistischer Staat begründet. Nun aber erst wird die Funktionalität des Kulturstaats dringend für die Politik eines total verschuldeten und bankrotten Staats nötig. Schließlich kann er seine Entscheidungen nicht einmal mehr vordergründig aus den Notwendigkeiten einer demokratischen Politik begründen, wie es die Bevölkerung gewohnt ist. Und wo Argumente fehlen, da entsteht dann eben eine absurde Konstruktion, die sich aus Negativkriterien herleitet, eine artige Abstraktion gegen alles Unartige. Die Art des guten Menschen, der mit Repressionen und Gewaltpotenzialen gegen die abartigen Teile der Bevölkerung oder auch gegen andere Kulturen gut ausgestattete Kulturstaat, wird daher auch zwangsläufig nationalistisch werden. Das alles kennen wir schon.
Ein Kulturstaat lebt davon, dass er seine Interessenslage mit den Interessen eines größeren Teils der Bevölkerung teilt. Die Angst um den eigenen Fortbestand, der eigenen Kultur. Hat diese Angst bei der Bevölkerung zwar eher ihren Ursprung in der Bedrohung ihrer Einkommen durch eine allgemeine Krisenlage, so wird sie durch politische Kulturbestimmung, durch Kulturalisierung einer signifikanten Bedrohlichkeit, besonders durch populistische Propaganda der Politik und der Medien, schnell mit einer kulturellen Wesenhaftigkeit bestückt, zu einer Angst vor Fremden, Andersartigen und Unabhängigen. Die traditionellen Bürgerwerte von Freiheit, Gleichheit und Solidarität kehren sich dann um in Machtbedarf für die eigene Art, für die eigene Natur als Rasse, die eigene Gebundenheit als Nation und die Selbstverpflichtung eines politischen Ganzen in nationalistischer Gesinnung. Der Übergang ist schleichend, aber stetig. Es ist zunächst die Interessenlage der Kulturbürger, die mit dem Kulturstaat von Haus aus verbunden ist. Er erscheint ihnen als Garant ihres kultivierten Gemeinwesens, einer Kultur der besseren Zivilisation schlechthin. Aber das besonders Tückische daran ist, dass sich in der vermeintlichen Interessensidentität von Nationalität und Existenzgefährdung auch leicht die Menschen mit ihm verbrüdern, die keine andere Chance einer Selbstvergegenwärtigung haben. Not, Armut und Angst, besonders aber die Hoffnungslosigkeit, machen manche Menschen auch einfältig und der Neid auf die anderen lässt sich durch die Identifizierung mit dem großen Ganzen, dem Staat als solchen, leicht kompensieren. Die Angst verbrüdert sich dann mit ihrer Ursache und die Armen beugen sich vor ihren Schlechtern und bilden somit eine Masse von blinder Hoffnung auf eine Lösung von dem Bösen, eine massenhafte Heilserwartung auf eine Endlösung aller Probleme. Wo die Krise existenziell durchgeschlagen hat, kann es leicht dazu kommen, dass der Menschenwolf im Schafspelz, ein Menschenführer als Übermensch auftritt und qua Selbstverhoheitlichung alles niederreißt, was ihm im Wege steht, und was im Allgemeinen Rassismus auch so verstanden wird. Wo kein Bewusstsein hiergegen gebildet ist, hat jede repräsentative Demokratie ihre totale Repräsentanz erreicht, ihre Vervollkommnung, ihren zum reinen politischen Willen verdichteten Repräsentanten und ihr Ende zugleich, das Ende jeder persönlichen Willensbildung. Rassismus ist wesentlich eine Selbstveredelung, wodurch ein Selbstwert hergestellt wird, der keine wirklichen Grundlagen mehr hat. Wo mangelhafte Lebensbedingungen, nämlich Angst und Hoffnungslosigkeit, eine Selbstgewissheit verunmöglichen, tut es gut, einen Gegner zu haben, der die eigene Kränkung in ihrer Negation verkörpert, ein Gegenüber, an welchem Selbstwertgefühle durch Nichtungsinteresse an dieser Verkörperung erwirkt werden. Die Gewalt gegen Schwache, gegen Obdachlose, Andersartige, Andersgläubige, Andersfarbige, Alte und Behinderte, Kranke oder seelisch geschwächte Menschen und anderes kommt nicht aus einer Ideologie, aus einem rationalen Bedürfnis, das sich gegen Menschen wendet, weil sie dem Staat Geld kosten, wie das gerne behauptet wird. Sie kommt aus einem grenzenlos gewordenen Hass, aus einem eigenen Vernichtungsgefühl, das sich dadurch freimacht, dass es andere bedroht und anderes auch wirklich vernichtet, weil es die Wirklichkeit der Selbstwertprobleme darstellt. Zum Beispiel Schwachheit, wirkliche Andersartigkeit und so weiter. Aus der Bedrohung und Nichtung solcher Wirklichkeiten verwirklicht sich ein an und für sich leeres Selbst, das nur daraus besteht, durch eigene Kraft sich dieser Wirklichkeit entledigen zu können. Das entleerte Selbst des Rassismus errichtet sich aus der Kraft selbstloser Gewalt, die lediglich aus Erregung besteht und keinen wirklichen Bezug zu ihrem Gegenüber hat. Sie lässt sich auch gerne führen und verführen, wenn sie in ihrem subjektiven Vermögen keinen Halt findet, für sich zu kraftlos ist. Sie bedarf dann einer Kraft, die auf einer bloßen Masse gründet, auf dem Miteinander der leeren Gemeinschaft selbstloser Menschen. Der Kulturstaat nutzt dies für sich und kanalisiert es zur rechten Gesinnung, zu einer Volkskultur für Menschen, die sich im Staat selbst aus ihrer Hoffnungslosigkeit und subjektiven Entleerung heraus gewinnen. Es müssen nur genügend sein, dann wählen sie auch die entsprechenden Politiker. So kann immer wieder aus der Krise der kapitalistischen Ökonomie und der Begrenzung der hierdurch reduzierten Staatsfinanzen, also aus der Staatsverschuldung und dem hierbei verursachten Niedergang des Sozialwesens, über die repräsentative Demokratie ein völkischer Staat entstehen. Hitler war tatsächlich gewählt worden. Auch wenn momentan noch keine Statistik eine eindeutige Tendenz hiernach erfassen kann, der Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus keimt im Stillen und heimlich und bricht schlagartig aus. Solange es den Kapitalismus mit seinen inneren Widersprüchen gibt, insbesondere dem Widerspruch von der Entwicklung der Produktivkräfte und der Beschränkung der gesellschaftlichen Aneignung des Mehrprodukts durch das Kapital, gerät das produzierte Wertquantum immer wieder in Verwertungskrisen, weil es nicht dauerhaft vollständig als Wert realisiert werden kann. Marx hat den daraus resultierenden Gegensatz so formuliert:
Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumptionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.
Die Menschen in Europa und USA leben in diesen Gegensätzen des Kapitalismus schon spätestens seit dem 18. Jahrhundert. Immer wieder entstehen aus den Krisen des Kapitals ungeheure Staatsverschuldung, sobald die Löhne nicht mehr hinreichen, die Produkte des kapitalistischen Produktionsprozesses zu kaufen. Schon Marx beschreibt diesen Verhalt mehrfach.
Mit der Entwicklung und Akkumulation des bürgerlichen Eigentums, das heißt mit der Entwicklung des Handels und der Industrie, wurden die Individuen immer reicher, während der Staat immer verschuldeter wurde. Dies Faktum trat schon hervor in den ersten italienischen Handelsrepubliken, zeigte sich später in seiner Spitze in Holland seit dem 18. Jahrhundert und findet jetzt wieder statt in England. Es zeigt sich daher auch, dass sobald die Bourgeoisie Geld gesammelt hat, der Staat bei ihr betteln gehen muss und endlich von ihr geradezu an sich gekauft wird.
Den völkischen Staat hat es aus selbigen Grund schon öfters gegeben. Wir können davor nicht gefeit sein. Was ist, wenn die Sozialleistungen noch weiter absinken, die Armut noch weiter ansteigt die Krise noch länger anhält, die Banken zusammenbrechen und die Inflation weiter ansteigt, wenn es eine Jugend gibt, die ihren Freiheitsfunken, ihrer Existenzangst schon opfern muss, bevor sie überhaupt wirklich zu leben anfängt, eine politische Wendung in eine Richtung jenseits der neoliberalen Hochseilakte wird es notwendig geben müssen und die parlamentarische und außerparlamentarische Linke sollte sich hierauf möglichst bald und definitiv einstellen, damit es ihr nicht so ergeht wie 1933. Bloße Ideologiekritik kann nichts wirklich aufhalten. Es geht um einen Kampf gegen die Politisierung aller Lebensgrundlagen durch die politische Ökonomie und die politische Kultur. Um sich in diesem Prozess angemessen verhalten zu können, müssen wohl noch viele grundlegende Diskussionen geführt werden, besonders was das Verhältnis von Kapital, Staat und Kultur betrifft. Aber diese Diskussion läuft ja bereits. Wichtig ist es daher auch zu sehen, dass auf allen Ebenen nachgedacht wird. Die Lösung kann aber nur dort entstehen, wo sich alle Ebenen auch treffen, in den konkreten Grundlagen menschlicher Lebensproduktion und Reproduktion, in den Kommunen und dem längst vorhandenen weltweiten Geflecht ökonomischer, kultureller und kommunikativer Verbundenheit der Menschen.